Im Westjordanland hat die palästinensische Autonomiebehörde den Sender Al Jazeera gesperrt.
Im Gazastreifen gibt es wieder viele Tote nach israelischen Angriffen.
Dort sterben auch aktuell Säuglinge, weil es in den provisorischen Zelten zu wenig Schutz vor Kälte gibt.
Außerdem, Russlands Luftwaffe hat es wieder auf ukrainische Energieanlagen abgesehen.
Und wir sprechen über eine Umfrage. Was halten die Deutschen von einer Beteiligung der Bundeswehr an einer Ukraine-Friedenstruppe?
Hallo, ich bin Diane Batani aus der NDR-Nachrichtenredaktion.
Und ich bin Benjamin Kirsch. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Wir fangen mit einem Thema an, das ich heute Morgen beim Überfliegen der Schlagzeilen ziemlich überraschend fand, beziehungsweise erstmal habe ich gedacht, okay, Al Jazeera wird verboten, das geht von der israelischen Regierung aus. Der arabische Sender berichtet ja sehr pro-palästinensisch. Aber beim näheren Hinschauen ist mir dann klar geworden, nee, das Verbot kommt von der palästinensischen Autonomiebehörde.
Ja, genau. Bekannt war ja schon, dass Israel den Sender im eigenen Land verboten hat. Und auch das Büro des Senders in Ramallah im Westjordanland hatte Israel im September geschlossen. Israels Kommunikationsminister Kahi nannte Al Jazeera ein Sprachrohr des Terrorismus im Dienste der Hamas. Der Sender war dort trotzdem weiter aktiv. Jetzt aber hat auch die palästinensische Autonomiebehörde Al Jazeera und seinen Reportern vorübergehend jede Tätigkeit im Westjordanland untersagt. Die Spannungen hatten zuletzt zugenommen. Der Sender hatte über gewaltsame Zusammenstöße zwischen Sicherheitskräften der Autonomiebehörde und israelfeindlichen bewaffneten Palästinensern im Flüchtlingslager Jenin berichtet. Wie es zu dem Sendeverbot gekommen ist, erzählt Julio Segador aus Tel Aviv.
Die palästinensische Autonomiebehörde begründete das Sendeverbot gegen den arabischen Sender Al Jazeera für die Palästinensergebiete mit dem Verstoß gegen die Grundsätze der grundlegenden Medienethik. Al Jazeera habe nicht ausreichend versucht, Desinformation zu verhindern, die Verherrlichung von Gewalt zu verbieten und die Anstiftung zu bewaffneten Meutereien zu beenden. Zuvor bereits hatte die palästinensische Journalistengewerkschaft massive Kritik an dem Sender geübt, der von Katar finanziert wird. Einzelne Berichte seien nichts anderes als Hassreden und enthielten Fehlinformationen, die eine Bedrohung für den Zusammenhalt der Palästinenser darstellten. Konkret soll Al Jazeera laut Journalistengewerkschaft mit künstlicher Intelligenz generiertes Filmmaterial gezeigt haben, etwa gefälschte Waffen bei den palästinensischen Sicherheitskräften. Das Sendeverbot für Al Jazeera in den palästinensischen Gebieten kommt zu einem Zeitpunkt, wo immer wieder massive Auseinandersetzungen zwischen den von der Autonomiebehörde eingesetzten Sicherheitskräften und militanten Kämpfern im Westjordanland stattfinden. Der in Katar ansässige arabische Sender verteidigte seine Berichterstattung und teilte in einer Erklärung mit, dass die palästinensische Autonomiebehörde mit dem Verbot die Wahrheit über Ereignisse in den besetzten Gebieten verbergen wolle, vor allem darüber, was in Jenin passiere.
Die israelische Luftwaffe hat wieder Ziele im Gazastreifen angegriffen. Dabei hat es viele Tote und Verletzte gegeben. Was gibt es darüber für Informationen?
Also das von der Hamas kontrollierte Gesundheitsministerium spricht von mindestens 28 Toten in den vergangenen 24 Stunden, darunter auch Frauen und Kinder. Dabei hat es unterschiedliche Ziele gegeben. Unter anderem ist einer Klinik zufolge ein Zelt getroffen worden in einer Gegend, die von Israel als humanitäre Zone eingestuft wird, El Mawasi. Dort leben Hunderttausende Vertriebene in Zelten. 11 Tote und mindestens 15 Verletzte werden von dort gemeldet. Auch 2 ranghohe Beamte der Polizeibehörde, die von der islamistischen Hamas kontrolliert wird, sollen unter den Toten sein. Das israelische Militär hat den Angriff bestätigt und gesagt, dass es um ein ranghohes Mitglied der Hamas ging. Der Mann soll Geheimdienstinformationen gesammelt haben für Angriffe auf israelische Truppen. Die Angaben können wir nicht unabhängig überprüfen.
Die Menschen im Gazastreifen leiden ja nicht nur unter den ständigen israelischen Angriffen. Nach Lebensmittelknappheit und Seuchengefahren kommt jetzt auch noch die Kälte dazu. Denn im Gazastreifen wird es im Winter auch oft ähnlich kalt wie bei uns. Aktuell unter 10 Grad. Es regnet viel. In der vergangenen Woche haben die Zeltlager unter Wasser gestanden. Am meisten leiden darunter ja immer die Kinder und natürlich auch die Kleinsten.
Ja, laut den Gesundheitsbehörden in Gaza sind in den vergangenen Tagen schon 6 Neugeborene an Unterkühlung gestorben. Unser Korrespondent Clemens Fehrenkotter aus Tel Aviv hat über Mitarbeiter im Gazastreifen Kontakt zu einer jungen Familie bekommen, deren Sohn 3 Wochen nach der Geburt den Kältetod erlitten hat. Die Eltern konnten das Baby am frühen Morgen nur noch leblos und blau angelaufen aus den Decken wickeln.
Mahmoud und Nariman Al-Fassiya sitzen mit ihren beiden kleinen Kindern auf einer Schaumstoffmatte in einem Zelt. Der Sandboden ist mit blauer Plastikfolie überzogen, die Kleidung über das Zeltfenster zum Trocknen gelegt. Ihr 4-jähriger Sohn und die 3-jährige Tochter kamen in Gaza-Stadt auf die Welt. Damals lebte die Familie in der Wohnung des Taxifahrers. Das 3. Kind, Sila, ein Mädchen, mussten sie nach ihrer Geburt am 3. Dezember in ein Zelt, nur wenige 100 Meter vom Meer entfernt, bringen. Sie wurde keine 4 Wochen alt. In der Nacht, in der meine Tochter starb, war es eine sehr kalte Nacht. Und wir Erwachsenen konnten die Kälte nicht ertragen, weil es sehr, sehr kalt war. Ich habe meine Tochter zwischen 3 und 7 Uhr morgens verloren. Und als ich sie sah, fand ich sie erfroren und blau. Und sie hatte Blut an Mund und Nase. Das Zelt hat die junge Familie in den Dünen von Malwasi aufschlagen müssen, westlich von Khan Yunis, dort, wo Zehntausende von Zwangsvertriebenen ihre Notquartiere errichtet haben, in einer sogenannten Schutzzone. Das Meer ist nur wenige 100 Meter entfernt, die Temperaturen in der Nacht sinken derzeit auf unter 10 Grad. Mit Nylon, einem wärmenden Material, habe er sein Zelt nicht ausschlagen können. Und im Krankenhaus gab es nach der Geburt seiner Tochter nicht einmal mehr die Erstausstattung für Neugeborene. Milch, Kleidung, Pampers. Wie Sie sehen können, ist mein Zelt aus Stoff. Und nachts, wenn es sehr kalt wird, ist das Zelt wie eine Gefriertruhe. Und mein Zelt ist für nichts geeignet. Meine Frau, als sie mit Silva schwanger war, litt und brauchte Nahrung, aber ich konnte sie nicht versorgen, da wir nicht in unserem Haus wohnten. Auf der Neugeborenenstation des Nasser-Krankenhauses in Khan Yunis ist derzeit Platz für die medizinische Versorgung von 30 Babys, auch für Frühgeborene, die in den wenigen Brutkästen liegen. Dr. Ahmed Al-Farah, der Chef der Kinderabteilung, hat nach eigenen Worten bislang 3 erfrorene Säuglinge untersucht, auch den Leichnam der kleinen Silla. Eigentlich, so sagt der Kinderarzt, seien Zelte vollkommen ungeeignet, um Säuglinge vor Unterkühlungen zu schützen. Längst geben er und seine Kollegen jedoch an Eltern schon Tipps und Ratschläge, wie sie in keiner Medizinausbildung gelernt werden. Die Zeltecken müssten fest innerhalb des Zeltes fixiert werden. Die Säuglinge müssten mit einer Vielzahl von Kleidungsstücken abgedeckt werden. Zunächst die alten, dann die neuen Kleidungsstücke und Babys dürften um jeden Preis ihre Körpertemperatur nicht verlieren. Wenn die Möglichkeit besteht, eine kleine Holzkiste zur Verfügung zu stellen, oder wenn diese nicht vorhanden ist, kann man das Kind nach dem Füttern auch in eine Pappschachtel legen, die in alle Richtungen eine Öffnung zum Atmen hat, sodass sie einen kleinen Raum für das Kind bildet und die Wärme nicht verliert. Die Tochter von Mahmoud und Nariman verstarb am Morgen des 25. Dezember. Seine Wünsche für das neue Jahr, das seine Tochter nicht mehr erlebt? Mein Wunsch ist es, in Frieden und Sicherheit zu leben, dass meine Kinder in Würde leben können, dass dieser Krieg zu Ende geht, dass es meiner Psyche wieder gut geht, dass wir wieder so leben können wie vor dem Krieg, hoffentlich besser, und dass ich in mein Haus zurückkehren kann, das aus 5 Stockwerken bestand und völlig zerstört ist. Ich habe meine Mutter im Krieg verloren und 3 Ehemänner meiner Schwestern, Verwandte, Nachbarn und Freunde. Ich habe jetzt Angst um meine Kinder und mich, wegen der Bedingungen, unter denen wir leben. Wir sind in Gefahr, jeden Tag zu sterben, anstatt einmal 1000 Mal. Wir wollen in Würde und Frieden leben. Wir sind sehr müde.
Dann lass uns jetzt mal auf die Ukraine schauen. Da gibt's ja unter anderem eine Meldung über ein abgeschossenes ukrainisches Kampfflugzeug, aber auch die Energieinfrastruktur in der Ukraine soll wieder angegriffen worden sein.
Laut dem russischen Verteidigungsministerium sind in den vergangenen 24 Stunden Luftwaffe, Drohnen, Raketen und Artillerie eingesetzt worden, um Energieanlagen, Militärflugplätze und ukrainisches Militärpersonal an mehreren Standorten zu attackieren. Außerdem sollen russische Truppen über Nacht einen ukrainischen Su-27-Kampfjet, fast 100 Drohnen und 6 von den USA gelieferte HIMARS-Raketen abgeschossen haben. Die Ukraine meldet, dass ihre Streitkräfte in der Nacht wieder russische Drohnenangriffe abgewehrt haben. Ein Teil der Drohnen soll ohne Sprengstoff eingesetzt worden sein, also mit dem Ziel, die ukrainische Flugabwehr zu beschäftigen, hieß es. Unser Kollege Oliver Meyer aus Kiew berichtet, wie die Nacht verlaufen ist. Die Menschen in der Ukraine sind zermürbt, sagte er.
Im Grunde genommen muss man sagen, dass es momentan in so gut wie jeder Nacht hier Angriffe gab. Und das war auch in der vergangenen Nacht so. Es wurden 72 Drohnenangriffe insgesamt gezählt. Und das Schlimme ist, dass das insgesamt noch zu einer verhältnismäßig ruhigen Nacht zählt. Es wurden nämlich keine größeren Schäden bisher zumindest bekannt gegeben. In den letzten Tagen sah das ganz, ganz anders aus. Die Silvesternacht war eine sehr, sehr anstrengende für die Menschen hier in der Ukraine. Auch hier in der Hauptstadt, in Kiew, hat es ja einen Einschlag gegeben. 2 Menschen sind dabei ums Leben gekommen. Und das zeigt so ein bisschen auch die Tendenz aus den letzten Tagen. Schon vor Silvester gab es ja hier vermehrte Attacken, auch Raketenangriffe. Also mit den Leuten, mit denen ich hier spreche, da zeichnet sich schon ab, dass sie sehr, sehr kriegsmüde sind. Sie sind sehr, sehr erschöpft und sie beklagen sich über diese ständigen Angriffe. Es gibt vermehrt Stromausfälle. Und das wird natürlich umso schlimmer, je weiter man Richtung Osten blickt, je weiter man Richtung Front schaut. Da müssen ja viele Menschen evakuiert werden. Da schlägt es ständig ein. Es gibt ständig Angriffe. Man kann sich überhaupt nicht mehr in Sicherheit fühlen. Also die Menschen, die sind durchaus zermürbt. Ich habe das hier in den letzten Wochen ja auch gemerkt. Es gibt immer wieder nachts diese Luftalarm-Sirenen, die heulen. Man macht auf, man kann nicht mehr richtig durchschlafen. Menschen leiden hier auch unter Schlaf. Problem. Also es ist wirklich so, dass diese letzten knapp 3 Jahre an den Menschen zehren und dass der Alltag wirklich ein sehr, sehr mühsamer geworden ist für viele.
Aus dem Umfeld von Donald Trump hat es ja einen Vorschlag gegeben, ein Friedenskontingent britischer und europäischer Streitkräfte in die Ukraine zu schicken, also im Fall von Friedensgesprächen. Was der Kreml natürlich sofort als schlechte Idee verworfen hat. Außenminister Lavrov hatte sich am Montag dazu geäußert. Aber Trumps Vorschlag wird natürlich auch in vielen westlichen Ländern diskutiert, unter anderem auch bei uns.
Ja, die Lage und ein möglicher Frieden in der Ukraine bewegt natürlich auch viele Menschen hier in Deutschland. In einer Umfrage des Instituts YouGov hält die Mehrheit der Befragten die Idee einer internationalen Ukraine-Friedenstruppe für richtig, im Falle eines Waffenstillstands. Mehr als die Hälfte der Deutschen, also 56%, haben sich für die Entsendung einer Friedenstruppe ausgesprochen. Aber nur 23% finden, dass sich daran auch deutsche Soldatinnen und Soldaten beteiligen sollten. Anfang Dezember hatte Verteidigungsminister Pistorius schon die Möglichkeit eingeräumt, auch die Bundeswehr im Rahmen einer solchen Truppe in die Ukraine zu schicken und von der Ausarbeitung verschiedener Szenarien gesprochen.
Und das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Bei mir im Studio war Diane Batani aus der Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank fürs Zuhören.